Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zum ersten Panel des diesjährigen Elevate Festivals 2025 mit dem Titel No Trust, No Action. Eine These, eine Annahme. Aber was wir suchen wollen, sind Wege zur kritischen Vertrauensbildung. Zum heutigen Panel selber darf ich vorstellen drei Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen, aber doch auch ähnlichen Bereichen. Gleich mehr zu Ihnen und auch zum weiteren Ablauf noch ein paar Hinweise. Wir freuen uns wieder, dass hier einige auch persönlich im Heimatsaal vorbeigekommen sind. Wir zeichnen auf, das heißt, diese Veranstaltung ist auch dann noch sehr lang im Netz, bei freiem Eintritt auch dort natürlich quasi zu finden. Und hier auch vielen Dank an die Möglichkeit, dass wir es live streamen und an Radio Helsinki, die auch das gesamte Diskursprogramm wieder übertragen. Grundsätzlich möchte ich auch noch mich dafür bedanken, dass wir hier im Rahmen dieser Veranstaltung eine Reimagine Europe Kooperation machen konnten. Sie ist Teil des Projekts New Perspectives for Action. Also ich denke mir, in diesem Zusammenhang passt es auf jeden Fall ganz gut zusammen, weil die Suche, die wir alle gemeinsam versuchen, nicht nur auf diesem Podium, im weiteren Verlauf der 90 Minuten natürlich auch im Gespräch, aber ich denke auch darüber hinaus in unserer sonstigen Forschung und Arbeit, ist es doch der Weg, neue Ansätze für gesellschaftliche Transformation zu finden. Und persönlich darf ich mich an der Stelle auch vorstellen. Ich darf für den heutigen Nachmittag oder vor allem auch dieses Gespräch durchführen. Ich bin Irina Nahles, ich bin Kuratorin hier im Diskursprogramm, bin aber selber eben auch Psychologin und in der Transformationsforschung tätig. Wir haben also ein bisschen eine Psycho-Schwerseite heute in diesem Panel, aber das ist auch schon die Überleitung zu unseren wunderbaren Gästen, die ich Ihnen vorstellen, die ich euch vorstellen darf und die dann im Sinne eines Erkenntnisgespräches, also wir wollten heute auch ganz klar dieses Auftaktgespräch dafür nutzen, weniger das Suchen des kleinsten gemeinsamen Trenners, des Minimaldissens. Natürlich gibt es verschiedene Blickwinkel und damit auch oft genug unterschiedliche Meinungen auf Sachverhalte, aber was wir denken, dass auch ein besonderer Mehrwert eines Festivals wie dieses ist, wenn wir schauen, dass Expertise von Menschen, die aus verschiedensten und auch sehr langjährigen, sowohl einerseits aktivistisch, andererseits forscherischer Tätigkeit, auch wirklich mal die Zeit haben zu teilen, um was es ihnen in der Arbeit geht und damit auch Gedankenräume zu öffnen, wo wir dann vielleicht gestärkt auch rausgehen können mit neuem Wissen, neuen Ideen, vielleicht auch tatsächlich neuen Gefühlen oder neuen Umgang mit den Gefühlen, die wir haben. Und damit versuche ich gerade schon die Überleitung zu unserem zwar nur online zugeschalteten, aber ganz besonders lieben Gast Lea Dohm. Du sitzt nicht in Hamburg, du sitzt aber irgendwo im Norden Deutschlands uns zugeschaltet. Hallo liebe Lea.
Ja, ich sitze in der Nähe von Hannover und jetzt glaube ich gerade Masta im Rücken, wenn ich das richtig sehe.
Ja, das stimmt. Masta im Rücken mitten in Graz und Lea Dohm ist Psychologin, Psychotherapeutin und Aktivistin. Als Mitbegründerin der Psychologist for Futures machst du mittlerweile auch schon seit 2019 auf die psychologischen Auswirkungen der Klimakrise aufmerksam und in deiner Arbeit. Die Klimagefühle stehen dann im Zentrum. Wir haben draußen auch eines deiner Bücher. Beschäftigst du dich mit der Frage, wie es auch um Vertrauen steht, wenn es um die eigene Kraft, aber auch die kollektiven Kräfte geht, wie wir Veränderungen überhaupt stärken können, besonders in Zeiten, in denen Zukunftsängste sehr oft überwiegen. Aber auch da hat Lea ganz spannende Thesen dazu, welche Klimagefühle werden benannt, welche vielleicht auch manchmal in den Vordergrund gestellt und dadurch auch Handlungen verunmöglicht. Da gibt es auch so ganz spannende, auch durchaus skeptisch zu betrachtende Tendenzen. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Du wirst im Anschluss nach dieser Vorstellungsrunde in einem Impulsvortrag einen Einblick in deine Arbeit, in deine Gedanken geben, so wie wir es dann auch mit Mazda Adli, der dir folgen wird. Ihr beide kennt euch auch aus der Arbeit. Mazda Adli, Psychiater, Stressforscher und grundsätzlich an der Charité Berlin und an der Fiedler Klinik tätig, dort auch einerseits an der tatsächlichen psychiatrischen Front ist ein blödes Wort, aber du arbeitest doch einfach auch ganz unmittelbar in auch der Extremformung, die es dann manchmal nehmen kann, wenn das menschliche Zusammenleben auch fürs Individuum sehr belastend wird. Und grundsätzlich bist du aber auch in einem sehr spannenden interdisziplinären Forschungsprojekt leitend tätig, wo es um die Zusammenlebensfrage geht in unseren Städten, wie psychisches Wohlbefinden auch durch diese Form, wir hatten es gerade vorher auch in unserer Keynote, einerseits das Wohlbefinden beeinflussen kann, aber welche auch tatsächlichen Machtmechanismen, welche auch gebauten Strukturen, welche aber auch sozialen Dynamiken eintreten, wenn beispielsweise, du sagst auch, einer deiner anderen Forschungsschwerpunkte sind ganz grundsätzlich Angst, also Ängstlichkeit in der Gesellschaft, wie diese auch durch unsere Formen des Zusammenlebens verstärkt wird und was damit auch im Zusammenhang mit dem Vertrauen durchaus auch ja, ein Hindernis sein kann. Mehr dazu dann gleich auch von dir. Und als dritten Gast hier ein Local Hero aus Graz, eine Local Heroine, Emina Saric. Ihre Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass du sehr viel und sehr auch interdisziplinäre Perspektiven, du bist einerseits in der Bildung, pädagogisch tätig, du bist Soziologin und Migration, Geschlecht und soziale Teilhabe sind drei so Überschriften, genau, die ich mitgenommen habe. Und da geht es durchaus an diesen Schnittstellen von Integration, Bildung, auch um Gewaltprävention. Also wir haben uns auch überlegt, wer könnte natürlich jetzt über Klima, Zukunftsängste, Trust-Issues, da kann man wahrscheinlich bis übermorgen durchreden. Wir haben mit Lea das Klimathema reingeholt, wir holen mit dir das Zusammenleben unserer Gesellschaft statt aus der psychiatrischen Perspektive, aber wir dachten uns schon auch, dass vielleicht ein bisschen so dieser Elefant im Raum, diese unsichtbaren Dynamiken, wenn es auch um patriarchale Strukturen, wenn es um Angst- und Ausgrenzungserfahrungen geht, dass da auch eine Frage ganz zentral ist, wie können auch, also wer kann sich eigentlich Vertrauen auch leisten? Und da, glaube ich, bringst du uns einen ganz, ganz spannenden Beitrag. Und diese eng und verbundenen Perspektiven, die gleichzeitig aber auch so unterschiedlich sind, die das Individuelle, das Soziale, das Strukturelle aufgreifen werden, beginnen wir also jetzt mit drei Impulsstatements zu vertiefen. Dann werden wir in ein Gespräch gehen, das wir dann natürlich auch innerhalb der kommenden 90 Minuten auch öffnen für eine Publikumsbeteiligung. Vielen Dank jetzt schon und ja, Lea, nach in der Nähe von Hannover, the stage is yours.
Okay, vielen Dank. Ich höre mich übrigens immer so ein bisschen nachhallend, aber da rede ich jetzt einfach drüber hinweg. Okay, wie fange ich am besten an? Irina, du hast mich vorgestellt mit Klimagefühle und das stimmt, da habe ich ein Buch drüber geschrieben und deswegen werde ich oft zu dem Thema befragt, aber ich möchte ganz deutlich sagen, dass die psychologischen Dimensionen der Klimakrise weit über die Klimagefühle hinausgehen. Also dass es da zum Beispiel auch um sowas geht wie Problembewusstsein, wie verarbeiten wir so eine große kollektive Bedrohung, wie können wir gesund damit umgehen, wie können wir auch psychischen Erkrankungen vorbeugen, die mit der Klimakrise erwartbar mehr werden. Und ich habe auch schon gehört, dass ihr euch im Publikum zum Teil heute Morgen bereits damit beschäftigt habt, wie es verschiedene Kollaps-Szenarien aussehen können und so weiter. Sehr dramatisch, die Zeiten sind schlecht. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich diesen Impuls jetzt gleich setzen kann, um ihn in eine konstruktive Richtung zu ziehen. Und da würde ich am liebsten bei dem Bewusstsein der Klimakrise ansetzen und wie es überhaupt gelingen kann, dass dieses Thema im öffentlichen Diskurs weiterhin präsent bleibt, durchdringt und wir auf die Suche nach Lösungen gehen können. Und da haben wir es, wenn wir es mit Vertrauen zu tun haben, was ja heute das Thema hier dieser Veranstaltung ist, mit einem sehr großen Problem zu tun, was mich seit November auch sehr umtreibt, nämlich mit dem Phänomen Flood the Zone with Shit. Das ist nämlich leider im öffentlichen Diskurs aktuell davon geprägt ist, dass so schnell neue Horrornachrichten kommen, dass wer probiert, sie zu verfolgen, oftmals irgendwann gar nicht mehr mitkommt, sondern es uns wie in so einen Strudel reinreißen kann, dass wir immer nur eine schlechte Nachricht nach der anderen lesen, dann möglicherweise überflutet werden von den damit verbundenen Eindrücken und Gefühlen und Gedanken und Bewertungen und so weiter und gar nicht so richtig dahinter kommen, zu den eigentlichen Themen, die uns umtreiben sollten und die eigentlich auch auf der politischen Agenda stehen sollten und die viele, viele von uns sehr, sehr interessieren. Das heißt, ich erzähle jetzt 5 Minuten was über erstens die Problemdiagnose Flood the Zone with Shit und zweitens, wie man damit gut umgehen kann. Das erscheint mir nämlich gerade wirklich hilfreich und sinnvoll und ein Zeichen der Zeit. Also, Problemlage. Wir kennen es von Trump und seiner Politik, die er derzeit betreibt. Er schickt einfach eine absurde Nachricht, surreale Nachrichten nach den anderen, desaströse Nachrichten nach der anderen in den Raum. Seine ParteikollegInnen machen das vermutlich ähnlich. Und das führt genau zu diesem Phänomen. Wir schauen hin und er bekommt dadurch eine Macht. Die Macht entsteht dadurch, dass er eine dauerhafte Medienpräsenz erwirkt. Die Medien müssen irgendwie immer wieder Bezug darauf nehmen, was er jetzt als nächstes rausgespült hat und Faktchecken und so weiter. Und er bekommt dadurch sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist ein Phänomen, was wir aus der Psychologie durchaus kennen und im Übrigen nicht nur aus der Psychologie. Also wer wie ich irgendwie eine Mutter ist oder ein Elternteil, wird wissen, dass Menschen, die stören, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, zum Beispiel sehr laute Kinder. Wer mal probiert hat, sich mit einer Freundin zu unterhalten, während 3-4-Jährige im Raum sind, wird festgestellt haben, wie das scheitern kann. Da ist das Problem allerdings insofern nicht ganz so dramatisch, weil es eben nicht mit dieser Medienpräsenz und mit diesen machtvollen Folgen verbunden ist. Aber was ich deutlich machen möchte, er schafft es dadurch, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und er bekommt Kontrolle über bestimmte öffentliche Narrative und das ist dramatisch. Also zum Beispiel dieses von Elon Musk geprägte Wort des Bürokratieabbaus, wo letztlich im großen Stil die Behörden da Menschen entlassen und im Grunde demokratische Strukturen auflösen, die auch zivilisatorische Errungenschaften darstellen. Das dann weiterhin als Bürokratieabbau zu bezeichnen, das ist schon wirklich sehr gewagt. Und gleichzeitig setzt es die Medien unter Druck, andere Wörter dafür zu finden, das einzuordnen, vielleicht Fachmenschen dafür zu finden, die das entsprechend einordnen und so weiter. Und das alles, diese immense Aufmerksamkeit, die das zieht, schwächt eben solche Themen wie die Klimakrise. Oder schwächt solche Themen wie Gendergerechtigkeit, Gesundheitsthemen, Bildungsthemen. In Deutschland ein riesiges Thema. Und das droht dann immer wieder in diesem Strudel unterzugehen. Verstärkt wird das Ganze dann noch durch Bots und Fake-Accounts. Das war meine Problemdiagnose. Also die Lage ist dramatisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese Szenerie in den USA auch wirklich eine ganze Zeit lang vertrauensmäßig runtergerissen hat. Und ich mich gefragt habe, was halte ich zum Beispiel Fortbildung über Klimakommunikation und wie man sowas konstruktiv darstellen kann, während an anderer Stelle Menschen einfach drauf scheißen und mit einer Kettensäge irgendwie durchs Bild laufen und dadurch die volle Aufmerksamkeit erhalten. So, aber es gibt Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Und die möchte ich jetzt Teil 2 kurz darstellen. Konstruktive Wendung sozusagen, die jetzt bitte schön kommen soll. Und zwar wissen wir, dass es möglich ist, diesen Strategien, diesen machtstrategischen Vorgehen, was zum Beispiel in den USA ja gerade an den Tag gelegt wird, aber nicht nur dort, wir können es auch hierzulande beobachten, dass es möglich ist, dem was entgegenzusetzen. Und zwar braucht es in erster Linie eine rasche und eine präzise Reaktion und auch ein direktes Markieren, dass es absurd ist und ein gegebenenfalls auch direktes Begrenzen, wenn es möglich ist. Das kann zum Beispiel, Macron hat es in seinem Gespräch mit Trump, wie ich finde, ganz erfolgreich hingekriegt, das kann bedeuten, dass wenn man mit Menschen auf einem Podium sitzt oder in einem Gespräch sitzt, die sich so verhalten, dass man zum Beispiel die Augenbrauen hochzieht oder in irgendeiner Form körperlich darauf reagiert, um direkt zu zeigen, hier gibt es eine Irritation und um solche medialen Bilder zu unterbrechen. Das heißt, die Kunst ist es, nicht auf diese Art und Weise, wie wir vielleicht oft spontan dazu neigen, argumentativ, konstruktiv, im Dialog, dann mit Argumenten und im Gespräch darauf zu reagieren, sondern erstmal auch körperlich zu markieren und diesem Gebaren etwas entgegenzusetzen. Dann haben wir die Herausforderung, dass wir aufpassen sollten, dass wir uns nicht zu sehr in diesen medialen Strudel reinreißen lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Also mir gelingt das auch nicht immer. Wenn irgendwie was Schlimmes passiert und so weiter, neige ich dazu, immer eine Nachricht nach der anderen dazu zu lesen, einfach um es persönlich einordnen zu können. Aber da eine Grenze zu finden, zu sagen, es gibt irgendwann einen Punkt, an dem werden die Informationen nicht unbedingt hochwertiger und besser und ich trete jetzt einen Schritt zurück, passe auf meine eigene psychische Gesundheit auf und dass ich handlungsfähig bleibe, das ist wirklich viel wert. So, und dann können wir uns fragen, wie gehen wir im Alltag damit um, wenn wir auf Menschen treffen, die Sachargumenten gar nicht mehr zugänglich zu sein scheinen. Viele haben solche in ihrem Bekanntenkreis, in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Wird ja zu Recht gesagt, wir sollten auch gucken, dass wir da, wo es möglich ist, auch im Dialog bleiben. Und ich möchte hinzufügen, und wir müssen auch aufpassen, dass wir uns selbst an die eigene Nase fassen, dass wir diese Menschen nicht spontan abwerten. Ich kenne das, wenn jemand mir gegenüber irgendein Argument bringt, was mir völlig absurd erscheint, also sei es Chemtrails oder irgendwas, was völlig aus meiner Sicht uns da nicht weiterführt, dass ich dann innerlich dazu neige, vielleicht mein Gegenüber als, ist sie irgendwie komisch, hat die es nicht verstanden, Verschwörungstheoretiker. Also es fängt direkt so eine innere Abwertung an und dadurch bin ich nicht mehr so im Gespräch, wie ich es ansonsten sein könnte. Vorsicht, mit einigen geht es wirklich nicht, über alles zu sprechen. Da lohnt sich diese Abgrenzung total zu sagen, hier bin ich irgendwie raus, gerade wenn es menschenverachtend wird und so weiter. Aber in den Kontakten, in denen es vielleicht möglich ist, und das ist vor allen Dingen da, wo eine emotionale Bindung besteht, im Familienkreis, Onkel Jürgen, der solche Argumente hervorholt oder so, da kann es sich lohnen, tatsächlich im Kontakt zu bleiben und auch mal zuzuhören und zu fragen, wie kommst du denn da drauf und was steckt denn dahinter? Dann vielleicht noch auf ausgeglichene Redezeiten achten. So, und jetzt kommt aber mein Abschluss und mein wichtigster Punkt, weil das war jetzt ein bisschen die individuelle Perspektive, wie wir als Einzelne damit umgehen können. Aber was wir natürlich kollektiv brauchen, ist Quellen- und Medienkompetenz, dass wir Menschen helfen, echte Nachrichten von Fake News zu unterscheiden. Wir brauchen eine Regulierung von den sozialen Medien, gerade was Falschinformationen und Hate Speech und so weiter angeht. Das kann nicht sein, dass es mit von Superreichen gesteuert wird, welche Narrative da auf in welchen Algorithmen verbreitet werden. Da brauchen wir dringend eine Regulierung. Solange die nicht da ist, müssen wir uns politisch dafür einsetzen. Was sehr hilfreich ist, ist, wenn wir uns kollektiv auf unsere Werte besinnen und zu einer persönlichen Haltung finden, die geprägt ist bestenfalls von Mitmenschlichkeit, Mitgefühl, Empathie, Beziehung, vielleicht auch hier unter Entschleunigung. Und was wir auf jeden Fall brauchen aktuell, und das bezieht sich auch wieder auf die Klimakrise, ist eine starke Gegenbewegung. Und da sind wir alle gefragt. Und damit würde ich gerne schließen.
Danke, liebe Lea. Danke. Ich darf ganz kurz noch aufnehmen. Du hast mit Flood the Zone with Shit begonnen. Und wir haben gestern dann auch schon gesagt, im Rahmen des Eröffnungsevents, wir versuchen als Gegenbewegung Flood the Zone with Trust, also eine Art psychologische Immunisierung, die wir doch auch deshalb als relevant erachten, weil auch einiges in der Forschung, in der Psychologie zeigt, dass es eben nicht das naive Vertrauen ist, wo Menschen dann irgendwie in einer Art und Weise eben auch handlungsfähig sind, sondern es ist ja schon so ein Trust, der auch sehr fordernd sein kann. Und das, was du gerade aufgezählt hast, nämlich auch einzufordern, dass man sich vertrauenswürdig verhält. Also du hast ja auch gerade das Beispiel mit Macron und Trump, also irgendwo auch mal zu Grenzen zu setzen und auch Flat the Zone with Shit, ja, also auch Calling Bullshit als Taktik herauszunehmen, sich auch zu sagen, hey, du hast dich jetzt gerade aus dem Vertrauensgrundsatz rausgenommen, Mr. Trump oder sonst wer mächtige Person, du versuchst überhaupt nicht mehr nachvollziehbar in Konsequenzen oder in einer Form Orientierung zu stiften, du willst hier desorientieren. Ich benenne aber diese Taktik auch. Also ich glaube, da hast du gerade was sehr Relevantes, was uns schon auch hilft in dieser Art psychologischen Selbstverteidigung. Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz was aufgreifen, bevor wir dann mit Master Statement weitermachen. Ich kenne aus deiner Arbeit auch, dass du den Zugang sagst, ganz wichtig nicht zu vergessen, das ist jetzt gerade auch erwähnt, es gibt die individuelle Ebene, weil irgendwo müssen wir ja auch anfangen. Und dementsprechend auch die Mediendiät, auch zu versuchen, da irgendwo auch selber die eigene Resilienz zu stärken, indem man sich nicht überlastet, auch auf seine Reserven zu achten und trotzdem nicht die Individualisierungsfalle und du wärst damit alleine und das Ganze kann man dann in der hochbezahlten Psychotherapie irgendwie lösen, sondern du appellierst doch auch meistens an irgendwo eine andere Form des Umgangs. Aber wie gehst du mit dieser Balance, mit diesem Akt um zwischen Individuum und dann wiederum dem Gesamtgesellschaft? gesellschaftlichen, zumal du ja therapeutisch auch arbeitest.
Für diese sehr, sehr wichtige Frage, total relevant. Und da möchte ich darauf hinweisen, auf das fancy Vier-Felder-Schema der Resilienz, was jetzt in der Psychologie sozusagen der neueste Renner ist, und das nicht ohne Grund, weil wir nämlich die individuelle niemals ohne die kollektive Ebene zusammendenken dürfen. Das bedeutet, voll logisch, dass wir individuell anfangen zu handeln, geht ja gar nicht anders, wir stecken ja irgendwie in uns drin, und gleichzeitig werden wir dann wirksamer, wenn wir uns zusammentun, wenn wir miteinander zusammenarbeiten, wenn wir Teams bilden. Im Klimakontext bedeutet das zum Beispiel, dass ich wahrscheinlich viel, viel wirksamer bin, wenn ich probiere, an meinem Arbeitsplatz die Kantine zu mehr pflanzlicher Ernährung zu bewegen, als wenn ich das persönlich probiere, in meiner eigenen Küche umzusetzen, was zum Teil auch sehr anstrengend und verzichtsmäßig sich anfühlen kann. Nicht falsch verstehen, das ist aller Ehren wert, genau das zu tun. Ich feiere alle Menschen, die das tun. Und gleichzeitig, denke ich, ist unsere gesellschaftliche Herausforderung, dass wir tatsächlich mehr üben, gemeinschaftlich zu denken. Denn das ist in unseren individualisierten Gesellschaften hier und da in letzter Zeit vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Vielen Dank. Und ich glaube, Mazda, da sagen zu dürfen, das ist ja ein Übergang, mit dem du ganz gut was anfangen kannst.
Absolut. Und ich will erstmal sagen, vielen Dank, Lea. Dir zuzuhören ist immer eine totale Ermutigung und tut einem einfach seelisch gut. Und so ging es mir jedenfalls gerade. Ich bin Psychiater und Stressforscher, du hast es gerade schon gesagt, Irina, und ich erforsche, ich erforsche unser Zusammenleben in der Stadt und bin auf der Suche nach urbanen Stressoren und wie wir Städte so gestalten können, dass sie unserer Psyche am Ende zuträglich sind, weil auch bekannt ist, dass Menschen, die in Städten wohnen, ein größeres psychisches Erkrankungsrisiko haben. Das ist der größere Kontext. Und du hast gestern ja schon bei der Eröffnung die Frage gestellt, was ist das eigentlich, Vertrauen? Ist es ein Gütesiegel? Ist es ein Gefühl? Was ist das eigentlich? Darüber habe ich auch weiter nachgedacht. Und ich würde die Antwort wagen. Vertrauen ist, glaube ich, einerseits ein Skill, also eine Fähigkeit und gleichzeitig eine Ressource. Und sie ist von ganz vielen internen und von internen Faktoren abhängig. Dazu gehört die Persönlichkeit, dazu gehören sogar Hormone, wie das Oxytocin zum Beispiel, aber auch von äußeren Rahmenbedingungen. Mhm. Und an diesen äußeren Rahmenbedingungen, an denen können wir als Gesellschaft und auch als Einzelne etwas verändern. Das ist sozusagen mein Anfangsplädoyer. Auf der Suche nach den urbanen Stressoren fällt ein Stressor auf, und das ist sozialer Isolationsstress, der in der Stadt häufiger vorkommt und der wahrscheinlich auch gesundheitsrelevant ist. Zu Isolationsstress gehört das Phänomen der Einsamkeit. Deswegen haben wir darauf auch im Moment einen besonderen Forschungsfokus. Und ich finde dieses das Thema Einsamkeit ist etwas, was im Laufe der letzten Jahre etwas mehr in den Fokus gerückt ist. Ich würde sagen, so seit 2016 ist das der Fall, mittlerweile auch zum Glück auch in den politischen Fokus gerückt ist, weil es auch Befunde gibt, die zeigen, dass Einsamkeit etwas ist, was Vertrauen zerstört und zersetzt. Es gibt in Deutschland die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die das sehr klar zeigt, dass Einsamkeit ein bedeutender Faktor für die Anfälligkeit gegenüber populistischen Ideologien sein kann. In dieser besagten Mitte-Studie korreliert Einsamkeit mit einem tiefen Misstrauen gegenüber politischen und gesellschaftlichen Institutionen. Das heißt also, Menschen, die sich einsam fühlen, neigen eher dazu, Institutionen wie Regierungen, Medien und etablierte Parteien abzulehnen, weil sie das Gefühl haben, dass diese ihre Interessen nicht vertreten. Zum Beispiel, um aus dieser Studie zu zitieren, 60% der Befragten, die sich einsam fühlen, geben an, wenig Vertrauen in das politische System zu haben. Im Vergleich dazu sind es nur 30% der nicht einsamen Menschen, die ein vergleichbares Misstrauen äußern. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt das Einsamkeitsbarometer der deutschen Bundesregierung aus dem letzten Jahr, 2024. Hier zeigt sich auch, dass Personen mit erhöhter Einsamkeitsbelastung signifikant häufiger an eine politische Verschwörung glauben. So geben einsame Menschen eher an, dass sie davon ausgehen, dass es eine Machtelite gibt, zum Beispiel, die hinter den Kulissen die Politik steuert. Und es gibt den Berliner Think Tank, das sogenannte, das heißt das Progressive Zentrum, die zusätzlich zeigen, dass dieses Misstrauen ganz besonders in den jüngeren Alterskohorten zu finden ist, nämlich genau genommen bei den 16- bis 23-Jährigen. Und auch deswegen hat die deutsche Bundesregierung Ende letzten Jahres dann eben auch so etwas wie eine Einsamkeitsstrategie beschlossen. Mein anderes Thema, das zum Thema Einsamkeit. Mein anderes Thema ist die ängstliche Gesellschaft. Dazu will ich auch kurz ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das müssen wir hier nicht weiter erläutern. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wir sprechen ja von einer sogenannten Polykrise, von Klimakatastrophe bis hin zu Kriegen, wirtschaftlichen Krisen und so weiter. Und es nimmt und nimmt kein Ende. Die Pandemie habe ich noch gar nicht erwähnt. Diese Krisen werden, und das ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, ja mittlerweile eben in Echtzeit in unseren Alltag transportiert und nicht mehr so wie vor 30 Jahren erstmal noch ins emotionale Abklingbecken einer Nachrichten, einer Berichterstattung, die eben erst am nächsten oder am übernächsten Tag die Nachricht dann eben zu uns gebracht hat, sondern das kommt eben sofort zu uns. Und das versetzt uns schon als Gesellschaft unter chronischen Stress. Das kann ich auch als Stressforscher so klar sagen. Das macht uns jetzt nicht gleich psychisch krank, aber kostet uns Besonnenheit. Und diese Form von Besonnenheitsverlust, diese Form von chronischem Stress führt zu emotionaler Aktivierung und die wiederum führt zu erhöhter Manipulierbarkeit. Und diesen Zusammenhang nutzen populistische Akteure aus und nutzen die Angst von Menschen. Die wissen das ganz genau und man muss sagen, gerade Populisten und haben ihre psychologischen Hausaufgaben sehr gut gemacht und kennen diesen Zusammenhang. Wir werden allmählich zu einer gestressten und ängstlichen Gesellschaft. Und wir kennen, und das, was mit uns als Gesellschaft passiert, entspricht relativ genau dem, was wir aus der biologischen Stressreaktion des Individuums kennen. Man reduziert auf einen Überlebensmodus. Es zentralisiert alles, also wie zum Beispiel der Blutkreislauf, um sozusagen die zentralen Funktionen zu versorgen. Das passiert auch mit einer ganzen Gesellschaft. Man richtet die Aufmerksamkeit nach innen. Auch eine Gesellschaft kann zentralisieren. Man schottet sich nach außen ab, macht die Grenzen dicht, um in diesem Bild zu bleiben. Man schaltet den Altruismus auf und entwickelt letzten Endes eine Art Tunnelblick. Also letzten Endes kann man sagen, diese Polykrise und dazu die psychologischen Rahmenbedingungen führen zu einem Schwund von Vertrauen und einer Zunahme von Ängstlichkeit. Und das ist eben ein sehr, sehr guter Nährboden für polarisiertes Denken und auch für Radikalisierung und Extremisierung. Das Ergebnis ist das Erstarken inwärtsgewandter nationalistischer Parteien und populistischer Gruppen, wie wir sie gerade eben in vielen Ländern Europas, aber auch auf der ganzen Welt erleben müssen. Und eine angstgepeinigte Gesellschaft verspricht sich Erleichterung in einer polarisierten Welt. Und deswegen ist eine ängstliche Gesellschaft auch ein gefundenes Fressen für populistische Parteien und Politiker, genauso wie für Hassprediger. Letzten Endes muss man sagen, funktioniert eine ängstliche Gesellschaft dann auch so, dass man anfängt, sozusagen die Sündenböcke an den Rändern der Gesellschaft zu suchen. So war es immer und so wird es leider auch immer bleiben. Und so werden zum Beispiel die Geflüchteten für die bisher sich am Rande der Gesellschaft wähnenden selbst zum Rettungsboot für ihre zerstörte Selbstachtung. Und allerdings ragen diese Ränder weit hinein in die Mitte und das wundert dann auch nicht, denn eine ängstliche Gesellschaft verkrustet im wörtlichen Sinne. Polarisierung hüllt sie zusätzlich von innen aus. Und diese Spirale muss man aktiv bremsen. Sie ist leider nicht selbstlimitierend. Noch ein Aspekt dazu, zu der Ängstlichkeit, die zunimmt und die sich beobachten lässt. Mitunter geraten wir sogar in eine Art Warnstimmung. Und das insbesondere auf die Wahrnehmung, was die Wahrnehmung der Realität anbelangt. Zum Beispiel, die Kriminalstatistiken entwickeln sich eigentlich kontinuierlich in Österreich und in Deutschland rückgängig. Es gibt kontinuierlich eher weniger Straftaten, aber wir glauben, dass ihre Zahl gerade unkontrolliert in die Höhe schnellt. Und es ist immer noch so, trotz allem, was wir in den letzten Wochen und Monaten auch erlebt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, heute in Europa Opfer eines Attentats zu werden, geringer ist als noch in den 1970er Jahren, also vor 50 Jahren. Es fühlt sich aber überhaupt nicht so an und wir glauben, dass das Risiko heute höher ist als je zuvor. Insofern gefühlte Bedrohung, die der Einzelne schlecht einschätzen kann, das wissen wir aus der Forschung, macht uns am meisten Angst. Und das ist, diese gefühlte Bedrohung ist letzten Endes viel mehr angstauslösend als eine reale und konkret bezifferbare. Und damit will ich zum Schluss zu meinem Plädoyer kommen. Was können wir letzten Endes aber denn machen, um positive Emotionen wie Mitgefühl, Solidarität und Vertrauen zu fördern? Flood the zone with trust. Das ist ein ganz wichtiges Plädoyer, aber wie machen wir das? Denn wir können Vertrauen ja nicht verordnen, auch als Gesellschaft nicht, als Politik nicht und auch als Demokratie nicht. Aber wir können die Rahmenbedingungen dafür verändern. Wir können die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass eine Kultur von Mitgefühl, von Respekt und von Wertschätzung gedeihen kann. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir uns dass wir erstmal realisieren müssen, dass es eben so etwas gibt wie emotionale Ansteckung, dass es so etwas gibt wie diese negativen Teufelskreise, die ich gezeichnet habe, dass es so etwas gibt wie diese Wahnstimmung, von der ich gesprochen habe, von Ängstlichkeit. Und wir müssen uns das ganz klar bewusst machen, wir müssen uns diesen Fakten stellen und uns auch klar machen, dass wir gerade ehrlich gesagt als Menschen bei unseren Emotionen unsere Achillesferse haben. Das ist unser verwundbarster Punkt. Und an dieser Stelle sind wir nicht nur verwundbar, sondern wir sind eben auch missbrauchbar. Und im Zeitalter von Ansteckung und Emotionsmanipulation brauchen wir daher hierfür eine neue Haltung und wahrscheinlich auch sowas wie eine neue Aufklärung. Und ich mache mich deswegen dafür stark, sich für diese neue Aufklärung auch der Erkenntnisse zu bedienen, die wir in der naturwissenschaftlichen Emotionsforschung schon eben haben.
Vielen Dank, lieber Mazda. Du hast uns jetzt auch gerade einen ganz wichtigen Eindruck davon gegeben, wie nämlich die naturwissenschaftliche Emotionsforschung, Kognitionsforschung, du hast gerade auch schon erwähnt, man kann ja das eigentlich nicht verordnen, das Vertrauen wie ein Medikament, ein angstlösendes beispielsweise, wenn du es in deiner Praxis ja doch auch in der Form bearbeiten kannst, zu teilen. Darf ich dich da trotzdem noch mal kurz zu diesen Bildern, die du uns auch gebracht hast, diesen Tunnelblick, also wo kommt denn diese ja auch durchaus als auch nicht funktionale Anpassungsstrategie, dieses Coping. Angst ist ja auch irgendwo eine Reaktion auf etwas. Du hast die Isolation als Grund schon benannt. Aber kannst du uns nochmal über vielleicht auch diesen biopsychosozialen Zusammenhang, wo kommt die Angst her und welches Medikament könnten wir denn also symbolisch betrachtet dann vielleicht wirklich in welcher Form, in welcher Dosis verabreichen?
Ist Angst oder ich möchte eher sagen Ängstlichkeit.
Ja, Ängstlichkeit. Ja.
Es ist keine konkrete Angst vor etwas oder eine Furcht, sondern es ist eine ängstliche Haltung, eine Art sozusagen Angespanntheit, wenn man das so möchte, kann vielleicht auch jeder irgendwie einfach auch an sich selber auch sozusagen feststellen, wenn man mal sozusagen der einfach dem Weltgeschehen zu lange ausgesetzt ist an einem Stück und dann in sich selber mal ein Ohr steckt, Ohr schenkt und guckt, wie geht's mir eigentlich, dann fühlt man das einfach. Man wird irgendwie ängstlich und unruhig. Mhm. Und das ist letzten Endes eine Folge von Stress. Mhm. Häufig genug ist es mittlerweile eben ein chronischer Stress, der da auf uns einwirkt und die eben ansonsten sehr bekannte und ehrlich gesagt auch funktionale, zuweilen auch gesunde Emotionen, Angst in uns auslöst. Aber eben diese Dauerhaftigkeit, das ist eben das Problem. Das ist auch das, was am Ende gesundheitsrelevant ist und auch was gesellschaftsrelevant und demokratieschädigend ist.
Dort, wo eigentlich quasi die Verbindung zwischen einer sowas wie einer chronischen Entzündlichkeit, die ja vom Stress auch ausgelöst wird im Körper als Reaktion, ist da eine chronische Ängstlichkeit, die du beobachtest?
Genau. Also gerade bei Stress kann man sagen, akuter Stress macht uns überhaupt nichts aus. Wir können mit einzelnen Stressspitzen als Menschen total gut umgehen und dafür sind wir auch gebaut und dafür sind wir auch gemacht. Und ein Leben ohne Stress wäre ehrlich gesagt auch überhaupt nicht lebenswert und total langweilig. Der chronische Stress ist das Problem, der sich durch Dauerhaftigkeit, Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit bemerkbar macht. Mhm. Das sind die Insignien des chronischen Stresses. Und das ist etwas, was wir auch feststellen können außerhalb des klinischen Bereiches, wenn man einfach in die Gesellschaft guckt. Und ich kann es auch in meinem persönlichen Umfeld feststellen, dass die Menschen einfach, auch wenn sie gar nicht krank sind, aber sie sind einfach chronisch eher gestresst als noch vor 10 Jahren.
Ist das diese berühmte Zündschnur, die kürzer geworden ist, diese Art von Beobachtung?
Genau, bei manchen wird die Zündschnur kürzer und dann
gehen sie schneller hoch.
Andere machen zu und resignieren. Da läuft es dann eher nicht über eine Zündschnur, sondern man gibt auf zum Beispiel oder man zieht sich zurück oder man zentralisiert eben.
Oder man macht, um eine Überleitung zu unserem dritten Statement, unserem dritten Impuls zu machen, danke Mats, an der Stelle nochmal zu Emina Saric. Du hast ja auch gerade schon die Grundlagen einerseits psycho, auch kognitiv oder auch die biologischen Aspekte, den Stress, den Tunnelblick, den aber auch diese Isolationserfahrungen eben oft als Folge haben und der wiederum dann in dieser Marginalisierungserfahrung, dem Ausgeschlossensein und irgendwo dann zumindest die Entlastung, die vermeintliche Entlastung darin zu suchen, den populistischen Versprechen, hier wäre wenigstens jemand anderer schuld oder jemandem geht es noch schlechter als mir, um dort irgendwo ein letztes Fünkchen, weiß ich ja auch nicht, Selbstvertrauen noch zu schöpfen, dass man doch noch eine Rolle hätte. Es ist auf jeden Fall ein sehr komplizierter, komplexer Sachverhalt, den aber eben du in deiner Beobachtung, wenn es um Vertrauen geht, nochmal aus einer Perspektive Bildung, Migrationsforschung, Marginalisierungserfahrungen auch zu einem Teil, glaube ich, ganz gut heute reinbringen kannst. Und so kommen wir jetzt zu deinem Statement. Vielen Dank.
Zu meinem Input. Ich würde noch gerne meine PowerPoint-Präsentation
Genau, geht sie vom Licht? Zeigen. Ist sie sichtbar oder sitze ich sehr im Weg?
Ja, ich muss mich leider so ein bisschen halt also immer wieder links umschauen. So, geht's. Ja, vielen herzlichen Dank. Mich freut es sehr, sehr, wirklich wahnsinnig, also dass ich hier einen Input halten kann in Graz. Es ist nicht leicht, in der eigenen Stadt da auf dem Podium zu sitzen und über genau diese Themen zu sprechen. Also ich bin es gewohnt eher in Wien, also und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Genau, also ich möchte Ihnen einige Einblicke in meine Arbeit zum Thema Vertrauen und Misstrauen heute geben. Also ich werde schauen, dass ich wirklich mich kurz zusammenfasse. Diese Arbeit, die ich gemacht habe, also die verstreckt sich sozusagen auf 1,5 Monate und ich habe die Aufgabe natürlich bekommen, heute in 10 Minuten vorzutragen.
1,5 Monate und ein paar Jährchen insgesamt der Erfahrung.
Also die Praxis kommt noch dazu. Genau, also mich haben diese zwei Begriffe eigentlich sehr, sehr interessiert. Und zwar Vertrauen und Misstrauen. Wie verhalten sie sich zueinander? Sind sie im Spannungsverhältnis zueinander? Wie kommt es zu Vertrauensbrüchen? Wie kann es sein, dass sich dieser Zustand Vertrauen zu einem anderen Zustand sozusagen verwandelt, und das ist ein Misstrauen. Das hat mich interessiert und ich fange jetzt an. Genau, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte über Helena und Paris. Ich werde also kurz nur erzählen, und mit dieser Geschichte möchte ich Ihnen zeigen, wie eigentlich Eitelkeiten, unsere Kränkungen zu Missverständnissen, also vom Vertrauen über Kränkungen zu Missverständnissen, zu Konflikten führen und letztendlich zum Misstrauen. Also Paris, ein trojanischer Prinz, wurde vom Hauptgott Zeus ausgewählt, den Wettstreit zwischen den Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite um den Titel der schönsten Göttin zu entscheiden. Das ist natürlich eine ganz, ganz undankbare Aufgabe. Und Aphrodite, ich weiß nicht, ob ihr mich hört.
Ich denke ja.
Okay. Aphrodite bot dem Paris das schönste Geschenk an, nämlich die Helena, die schönste Frau der Welt. Und er war sehr zufrieden und entscheidet sich natürlich für die Aphrodite. Sie ist ja super, super toll. Und er kriegt ja auch natürlich die schönste Frau der Welt, ein gutes Angebot, gutes Deal. Dann schließen sie sozusagen diesen Deal ab und er möchte nach Sparta fahren. Allerdings haben sie da ein Problem, nämlich die Helena ist mit dem König von Sparta, Menelaos, verheiratet. Also, ja, was passiert da? Aber das stört den Paris nicht, entführt die Helena und fährt mit ihr nach Troja, also nach Hause. Gut, was passiert mit Menelaos? Der ist erbost, der ist wütend, der ist gekränkt. Und was macht er, um dieses Selbstbild wiederherzustellen? Der beginnt einen Krieg gegen die.
Gegen die ist das, also das, ich wirke immer so auf, die Technik so ganz komisch. Gut, der beginnt einen Krieg gegen die Stadt Troja. Und dieser schreckliche Krieg dient ihm nämlich, sein Selbstbild wiederherzustellen, seine Werte wiederherzustellen. Und wie endet das? In der Zerstörung der Stadt Troja. Also das ist genau das, was mich eigentlich, was mir gezeigt hat, aha, so funktioniert das. Also Vertrauen, Eitelkeiten, Emotionen, unterschiedliche Emotionen, Kränkungen und dann der andere Zustand, Zustand Misstrauen. So, das geht weiter. Genau, und was ist eigentlich Misstrauen und Vertrauen? Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, auch also per Definitionen. Und ich habe ganz viele Autoren und Autorinnen befragt, also gelesen in diesem Sinne. Also Joachim Bauer ist da, Rosa Hartmut, dann Eva Illouz, also die habe ich gefragt, Sigmund Freud, auch Nietzsche habe ich, wobei da traue ich nicht so ganz die in den Bereich der Philosophie, aber ich habe ihn trotzdem gelesen, trotzdem gefragt in dem Sinne, was bedeutet Vertrauen? Und jetzt, also um zu verkürzen, Vertrauen ist eine grundlegende Überlebensmotivation, die uns in schwierigen Momenten hilft, und das ist nämlich die Grundlage zwischenmenschlicher Beziehungen. Wann entsteht Misstrauen? Misstrauen entsteht, wenn wir eigentlich schlechte Erfahrungen haben aus dem Alltag, aus der Geschichte vielleicht, aus dem Wissen. Und manchmal ist das Misstrauen gut, das schützt uns, aber zu viel Misstrauen führt zu Isolation, Einsamkeit und Abschottung. Gut, und der Nietzsche, warum ich jetzt diese zwei Denker hier gezeigt habe, der Nietzsche sagt in seinem Werk Jenseits von Gut und Böse, ja, Vertrauen ist Teil der menschlichen Natur, definitiv. Aber wir dürfen misstrauen, wir dürfen zweifeln. Das ist ganz wichtig, sagt er. Und er sagt auch, warum. Wir dürfen zweifeln, denn wer blind vertraut, der lässt sich von äußeren Autoritäten leiten und kann sein eigenes Denken und seine Stärke nicht entwickeln. Mhm. So weit, so gut. Sigmund Freud hat sich auch mit dem Thema Vertrauen, Misstrauen ist aber eigentlich sein Thema, und er sagt, dass Misstrauen und Vertrauen, dass das noch in den frühen Kindheitsjahren beginnt, und zwar in Bezug auf die Bindung, Beziehung zu unseren Eltern oder Bezugspersonen. Also es bildet sich schon in ganz, ganz frühen Kindheitserfahrungen, ob wir später im Leben Vertrauen entwickeln oder in einem Zustand des Misstrauens bleiben. Mhm. So, jetzt gehe ich weiter. Und natürlich den Österreicher Reinhard Haller, den befrage ich fast jeden Tag und hat sich irrsinnig, also ganz, ganz, ganz viel geschrieben. Aber ich habe sein Buch Die Macht der Kränkung besonders super, besonders gut gefunden. Er hat sich eigentlich mit dem Phänomen der narzisstischen Kränkung beschäftigt. Und natürlich kann ich hier nicht alles erzählen, aber diese drei Thesen, die er gesagt hat, die sind nämlich ganz wichtig. Er sagt, Kränkungen sind destruktive Energien. Das ist etwas, was wir unterdrücken und eigentlich uns sehr, sehr böse Stimmen. Mhm. Und er sagt, Kränkungen sind destruktive Energien, die vielen menschlichen Übeln zugrunde liegen, auch ganz vielen Krankheiten. Zweite These, Kränkungen sind emotionale Interaktionen. Und das hat mich voll gefreut, nämlich darauf zu kommen. Da gibt es eine Beziehung. Es gibt einen Kränker oder eine Kränkerin, so ein bisschen komisch auf Deutsch, Kränker, Kränkungsabsenderin. Ja? Es gibt eine Kränkungsbotschaft und einen Gekränkten oder eine Gekränkte. Seht ihr, da gibt es eine Beziehung. Das ist eine Beziehung. Da entsende ich eine Kränkungsbotschaft, treffe vielleicht jemanden, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und dann in dieser Beziehung passiert etwas, und ich glaube nämlich dran, vielleicht auch ihr, vielleicht kann ich euch heute überzeugen, wir können an den Beziehungen arbeiten. Und das ist etwas Positives. Und die letzte These, Kränkungen bieten uns Chance, auf die Schwachstellen hinzuschauen. Wo tut's mir weh? Wo tut's mir weh? Ich bin gekränkt. Okay, gut, das muss ich irgendwie überwinden. Aber ich muss für die Zukunft schauen, aha, was tut mir weh und warum eigentlich vor allem. Und ich kann ja auch dem Kränker oder der Kränkerin die Botschaft geben, ja, vielleicht war die Erwartung ganz hoch, vielleicht ganz andere Wünsche und so weiter. Das heißt, der Kränker, Kränkerin müssen sich auch, also die müssen sich auch fragen, okay, warum oder vielleicht unbewusst entsende ich eben gerade diese Botschaft. Und das ist jetzt auf individuellem Niveau. Aber es gibt ja auch was ganz Tolles, was da Sigmund Freud gesagt hat. Es gibt auch gesellschaftliche Kränkungen, kollektive Kränkungen. Dazu bitte Jan Assmann, das kollektive Gedächtnis. Das würde ich so wirklich empfehlen. Das ist genial. Und Sigmund Freud hat gemeint, es gibt drei große narzisstische Kränkungen der Menschheit. Und immer wenn wir unsere Werte verschieben oder auf sie verzichten müssen, tut's weh. Da sind wir unsicher, dann sind wir aggressiv möglicherweise und wir möchten und wollen eigentlich diese Gefühle abwehren. Okay, und die erste Kränkung, die narzisstische Kränkung, war die kopernikanische Kränkung. Also unser Bild hat sich verändert. Na klar, da ist der Nikolaus Kopernikus gekommen und gesagt, nee, die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Wir sind nicht im Zentrum des Universums, wir Menschen. Nein, es ist eigentlich umgekehrt. Das war die erste. Die zweite Kränkung, ja, Charles Darwin. Wir wissen mittlerweile, auch naturwissenschaftlich, dass wir die gleichen Gene wie die Affen haben, dass wir eigentlich ja auch mit den Affen verwandt sind. Die Evolutionstheorie. Dann muss ich weiter. Es ist ein bisschen. Ah, genau. sind wir da bei Freud. Der Freud hat das Unbewusste entdeckt und er hat ja auch behauptet, dass wir unsere Emotionen, unsere Kränkungen im Unbewussten deponieren. Und wir haben auch keinen Zugang zum Unbewussten. Und das ist natürlich super blöd. Weil das Unbewusste und diese deponierten und angesiedelten Kränkungen, die steuern unser Handeln. Sehr oft ja natürlich unbewusst. Und das ist das Problem. Und es gibt noch eine vierte Kränkung. Und das, die kommt nämlich von Reinhard Haller. Reinhard Haller ist der österreichische Psychiater. Ja, viele kennen ihn. Und er sagt, wir befinden uns jetzt gerade in der vierten Menschheitskränkung, narzisstischen Kränkung, und das ist die künstliche Intelligenz. Denn die stellt das Menschsein in Frage möglicherweise. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wo sind unsere Ressourcen? Was machen wir jetzt? Weil wir wissen, ChatGPT und ganz, ganz andere technische digitale Skills können es einfach besser als wir.
Manches.
Das ist irgendwie jetzt, es ist uns klar geworden. Genau. Jetzt gehe ich nur noch weiter. Ich habe nur zwei Folien und drei Folien. Da bleiben wir. Kooperation, ja. Ich habe mich dann damit beschäftigt, weiterhin und mit allen diesen Autoren und Autorinnen auch natürlich symbolisch mich ausgetauscht, und die alle sagen, Kooperation, Zusammenhalt und Fairness, das ist Teil unserer menschlichen DNA. Es gibt sogar eine Studie, oder es gibt ganz viele Studien, aber ich habe die eine Studie jetzt einmal ausgewählt, The Sunny Side of Fairness, die Sonnenseite der Fairness, das bedeutet Kooperation. Wir sind aufeinander angewiesen, sonst schlachten wir uns ab, sonst schlagen wir uns die Köpfe ab. Also, weil wir gehen in die Richtung Kriege, Konflikte, und das ist nicht der Sinn dieser Überlebensmotivation, nämlich des Vertrauens. Und nur noch zwei Folien, wegen der Zeit, es dauert ein bisschen, genau. Next Level, evolutives Next Level, und das möchte ich nämlich behaupten. Empathy und Resilienz, Empathie und Reflexion. Wir Menschen, wir haben ganz viele Ressourcen, aber ich habe jetzt mal diese zwei Ressourcen hier gezeigt, weil ich mir denke, ohne diese Ressourcen können wir nicht, irgendwie nicht weiter. Die eine ist Empathie, die unterscheidet uns Menschen von Maschinen und künstlicher Intelligenz und ist die Grundlage für tiefere soziale Verbindungen und gegenseitige Unterstützung. Das ist ja definitiv so. Manche Menschen, ja, es ist unterschiedlich, wie wir sie bilden können. Es gibt emotionale, kognitive Empathie nach Joachim Bauer. Und Reflexion, und das kenne ich aus meiner Arbeit, auch mit Jugendlichen, auch mit ganz vielen Menschen, die Migrationshintergrund haben. Das ist nämlich ganz wichtig. Reflexion hilft uns, die Kränkungen zu entmachten. Und das ist genial. Das heißt, durch Reflexion verstehen wir die Ursachen von Kränkungen und gewinnen Abstand. Und da können wir, ich sage nicht, dass wir müssen, aber da können wir die Kränkungen überwinden. So, und zum Schluss habe ich auch meine Skills, meine persönlichen Skills, die ich ja hier mit Ihnen teilen möchte, nämlich ich denke nach all dem, dass Vertrauen ganz klare Rahmenbedingungen braucht. Ich muss ja wissen, mit wem ich zu tun habe, um ihm oder ihr zu vertrauen, aus meiner Sicht. Vertrauen ist ein Lernprozess. Ich kann nicht von heute auf morgen jemandem vertrauen. Ich muss lernen. Ich muss lernen, wie ich vertrauen kann. Zuerst einmal mir, wo meine Schmerzgrenze ist, und ja auch, wo die Schmerzgrenze bei den anderen ist. Und das sind diese klaren Bedingungen. Weiterhin Verantwortung und Haltung. Ich muss ja auch die Verantwortung dafür übernehmen, was ich glaube und wozu ich stehe. Und die Haltung. Die Haltung ist nicht, weil ich ja super cool sein möchte in einer Gruppe oder ich finde, dass mich ja super alle cool finden müssen. Nein, die Haltung hält mich in der Gesellschaft, um nicht umzufallen. Das ist die Haltung. Und die brauchen wir. Und Grenzen setzen, Konsequenzen ziehen, auch in Bezug auf die Integration, finde ich das ganz wichtig. Konsequenzen ziehen, das bedeutet natürlich manchmal Entscheidungen treffen, die wehtun. Und ich weiß, das tut manchmal weh, aber wir haben Hoffnung und Zuversicht als die nächsten Ressourcen, die uns helfen, genau diese Zustände zu überwinden. Und nur noch ein Satz von einer Kollegin, ganz, ganz lieben Kollegin, die mit mir im Verein für Männer- und Geschlechterthemen arbeitet. Sie sagt immer, wenn wir so zwischen Tür und Angel miteinander reden, sie sagt, Ende gut, alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist das noch nicht das Ende. Vielen herzlichen Dank.
Danke, liebe Emina. Und da möchte ich diese verbleibende halbe Stunde schon relativ schnell dann auch nutzen, ins Publikumsgespräch überzugehen. Aber einen Ball möchte ich nochmal rüberspielen zu Lea und Mazda. Eine Frage, die du nämlich aufgeworfen hast mit einerseits der psychoanalytischen begründeten Beobachtung, dass auch es quasi, du hast den Begriff Urvertrauen, glaube ich, zwar nicht gebracht, aber die Kindheit als Quelle. Und ich gebe es zu, die Frage habe ich jetzt wirklich auch mal unter Kolleginnen an euch in der gleichen Verzweiflung, die mich dann manchmal auch selbst einholt. Sehr oft wird ja auch, du hast es gerade gesagt, auch die Quelle, wo Vertrauen entwickelt wird, die Fähigkeit überhaupt anderen und sich selbst zu vertrauen, dass die so wahnsinnig früh in der Kindheit vermutet wird. Jetzt haben wir doch aber umgekehrt in der fortschrittlichen Kognitionswissenschaft, also Geistes- und Gehirnforschung, durchaus ja beispielsweise überwunden die These, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wir wissen, dass beispielsweise gewisse auch Fähigkeiten durchaus bis ins hohe Alter noch erlernt werden können. Also dieses Endgültige, was mit 5 oder 7 oder 9 nicht geschaffen wurde, ist nicht mehr erreichbar. Und gleichzeitig steht doch immer noch im Raum die Kindheit als Quelle. Und dann ist ja für uns alle hier, die wir sitzen, zu spät. Also gibt es, Lea, aus deiner Sicht und Mazda, du nickst auch schon, was könnt ihr uns denn wirklich mitgeben nochmal zu diesen Wegen, zur kritischen Vertrauensbildung? Einerseits, wo seht ihr die Rolle der Kindheit und was können wir, die wir halt, die dann doch schon hinter uns haben, noch machen?
Soll ich was sagen?
Ja, wir hören dich aber nur leise, da ist, glaube ich, die Technik oder bist es du gerade auf deinem Rechner? Lea? Ja? Lea hat nichts verändert. Könnt ihr kurz bei der Technik... Ja, Lea, jetzt geht's, glaube ich.
Ja, dann ist das jetzt ein Test, ob ihr mich hören könnt.
Ja, ja, jetzt geht's wieder ganz klar.
Ah, jetzt ist auch der vertraute Nachhall wieder da.
Vertraut.
Also ich glaube, der Punkt ist, dass... also ich bin ja selbst Psychologin und deswegen bin ich ja auch irgendwie Psychologie-Fan. Ne? Und ich finde, dass... diese Integration des psychologischen Wissens in gesellschaftspolitische Fragen hochrelevant ist, dass wir das nicht vernachlässigen dürfen. Ich finde das auch grundsätzlich richtig, was Maren Urner vorschlägt mit einer Reifeprüfung, emotionalen Reifeprüfung, gerade für Führungspositionen und so weiter. Das kann man alles gut abwägen. Ich finde, da dürfen wir auch ruhig mal hindenken. Und gleichzeitig, denke ich, dürfen wir durch dieses psychologische Wissen, was wir heute haben, auch nicht die Mega-Wunder erwarten. Ne? Also wenn jemand tatsächlich in der frühen Kindheit oder so starke Kränkungen erlebt, wie wir das gerade gehört haben, oder überhaupt Traumata, Verletzungen und so weiter erlebt hat, das kann man irgendwie auch nicht mit 8 Wochen Psychotherapie und auch nicht mit 8 Monaten Psychotherapie dann auf links drehen, sodass die Person das Problem jetzt nicht mehr hat, sondern dass wir, was wir vielleicht eher erreichen können, ist, dass die Person so ein bisschen Gespür dafür hat, hey, da habe ich irgendwie ein Thema, da muss ich mal genauer hingucken und so weiter. Aber dass wir alles über die Psychologie lösen können, stimmt eben auch nicht. Das heißt, es braucht auch irgendwie klare Rahmenbedingungen und Begrenzungen und auch zu sagen, ja, manche Personen sind für bestimmte Positionen auch vielleicht einfach nicht geeignet.
Danke. Und Mazda, weiß nicht, ob es die Kindheit oder doch das Zusammenleben in der Stadt ist, aber wo ist da dein Eindruck dazu, wenn Vertrauen sehr früh schon nicht gut entwickelt wurde? Wo kann man dann doch noch ansetzen?
Also, wie Lea gerade ja schon gesagt hat, es kommt letzten Endes darauf an, ob wir über einen pathologischen Kontext sprechen oder einen nicht pathologischen Kontext. Ja. Wenn jemand in frühester Kindheit emotional oder körperlich missbraucht wurde und eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann hat dieser Mensch wirklich zeitlebens ein Vertrauensproblem in der Regel. Mhm. Und dann kann man dann schon auch mit sehr viel geduldiger Psychotherapie versuchen, hier die sozusagen etwas die Folgen sozusagen einzudämmen. Im nicht, das ist der pathologische Bereich, im nicht pathologischen Bereich, da gilt, würde ich dann sagen, schon der Spruch, den man Erich Kästner zuschreibt, nämlich, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Okay.
Nämlich, Vertrauen ist trainierbar.
Ja.
Vertrauen ist auch stimulierbar.
Mhm.
Das kann man auch, da gibt es auch ganz viele Experimente, die dafür dann Trust Games verwenden. Also man kann das sozusagen Vertrauen experimentalpsychologisch nachstellen, indem man dann guckt, ob eine Versuchsperson quasi einer unbekannten dritten Person irgendwie vertrauen kann und dann zum Beispiel einen Geldeinsatz macht und darauf hofft, dass die dritte unbekannte Person damit gut umgeht und so weiter. Trust Games nennt man das. Und dann kann man sogar dann eben mittels funktioneller Kernspintomographie gucken, welche Hirnregionen da überall anspringen und welche nicht. Und da aus diesen Experimenten weiß man sehr genau, dass das eben durchaus stimulierbar ist und eben erlernbar. Und ja, Rahmenbedingungen schaffen. Wir Menschen leben tatsächlich von Vertrauen. Sie haben das vorhin gesagt, also wir brauchen auch Kooperation. Vertrauen ist wiederum die Voraussetzung dafür. Wir Menschen haben ein soziales Gehirn und wir sind soziale Wesen. Und ohne Vertrauen keine Kooperation und ohne Kooperation kein Überleben. Müssen wir auch als Gesellschaft oder meinetwegen auch als Städteplaner, das ist das Thema, mit dem ich mich ja auch dann beschäftige, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass Kooperation entstehen kann und dass dafür braucht es zum Beispiel öffentlichen Raum, also Begegnungsflächen, dafür braucht es Kultureinrichtungen wie diese hier, dafür braucht es Grünflächen und. Also alles sozusagen Gelegenheiten, die dafür sorgen, dass Menschen miteinander vertrauen können, dass Gleichgesinnte sich treffen und dass man vor die eigene Haustüre tritt. Denn da draußen entsteht das Vertrauen.
Und nicht in der Isolation, in diesen auch Wohnformen. Genau. Wir hatten heute eine Keynote von Friedrich von Borries, wo die gebauten Machtstrukturen dann ja auch beispielsweise in Form von sehr kleinen Wohneinheiten auch dafür gedacht waren, dass Menschen sich nicht solidarisch miteinander in der Kraft dann vielleicht auch gegen ein Systemproblem stellen. Also das waren ja auch durchaus designte Misstrauensarchitekturen gewissermaßen. Also trotzdem aber auch hier ganz klar noch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wir können also auch noch die Spielplätze für Erwachsene gewissermaßen bauen. Danke nochmal für diesen Eindruck. Und ja, wie schon angekündigt, gerne, wenn es gibt das Mikrofon, wer eine Wortmeldung hat, wer eine Frage hat, entweder an einen unserer Gästinnen oder eben auch als Gesamt ans Panel adressiert. Wir würden jetzt auch schon herumgehen oder sonst das Gespräch anderweitig weiterführen. Wie sieht es denn aus? Wer hat eine Frage an Lea Dohm, Klimapsychologin und Klimagefühle, Mazda Adli, Stressforschung, Ängstlichkeit in der Gesellschaft und Populismus und Emina Saric, dein Vortrag rund ums Vertrauen hat grundsätzlich sublim ja doch auch schon in Richtung patriarchale Strukturen. Du hast vorher auch die Frau, die einfach mal hergeschenkt wird, obwohl sie eigentlich eh verheiratet ist, gleich als Anfang gebracht. Aber du hast ja auch insgesamt sehr viel Expertise, wenn es um Ausgrenzungserfahrungen, Migration und auch den Zusammenhang damit mit Gewalt gibt. Also vielleicht gibt es auch diesbezüglich Interesse zur Vertiefung. Wer möchte denn hier sich auch einbringen? Mikro? Da vorne. Dankeschön.
Also ich weiß jetzt nicht genau, an wen gerichtet. Es ist ein bisschen eine breit gefächerte Frage. Und zwar habe ich in diesem gesellschaftspolitischen Diskurs in den letzten Jahren bemerkt, dass eben das, was Sie schon erwähnt haben, dass die Einsamkeit eben ein Stressfaktor ist und wir uns quasi zusammentun müssen, um diesen Stressfaktor zu lindern und auch ins Handeln und in die Aktivität zu kommen. Das heißt, es bilden sich Gruppen, zum Beispiel aktivistische Gruppen, klimapolitische Gruppen, linke Gruppen, demokratiestärkende Gruppen. Meine Beobachtung ist jetzt aber, dass oft für Menschen, die nicht Teil dieser Gruppen sind, diese Gruppen ein Stressfaktor sind, weil sie konfrontieren mit Problemen und Probleme aufzeigen und dadurch ist der Diskurs oft schwer und es fördert Gewaltbereitschaft oder bis hin zu Gewaltbereitschaft, nicht zu Beginn, aber bis dorthin geht's. Und die Frage, die ich mir jetzt die letzten Monate und Jahre sehr oft gestellt habe, ist, wie kann man dann diesen Diskurs aber wieder vereinheitlichen? Weil es braucht diese Gruppen, damit sich die Menschen nicht so einsam fühlen, die rotten sich zusammen,
ja.
Aber andere Gruppen ja. werden dadurch irgendwie konfrontiert.
Ja. Lea, ja, ich denke, du bist auch als Mitgründerin, Psychologist for Future, Aktivistin in Forschung und Praxis auch tatsächlich. Ja, unbedingt.
Ja, danke, voll wichtige Frage. Ich kenne das selbst, dieses Phänomen. Und ich sehe das inzwischen pragmatisch, dass es total sinnvoll ist, sich zu überlegen, welchen Hut man sich wo aufsetzt. Also ich überlege schon auch, wo trete ich einfach als Lea Dohm Privatperson, wo als Lea Dohm Psychologist for Future und wo Lea Dohm Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit auch, alles beinhalte ich, würde ich sagen, in meiner Persönlichkeit. So, und dieses Phänomen, was du oder sie da gerade beschrieben hast, ist, finde ich auch ganz eindrucksvoll, konnten wir jetzt in Deutschland gerade beobachten, bei den wirklich so unverdächtigen Omas gegen rechts, die zu diesen Demonstrationen aufgerufen haben gegen Rechtspopulismus und dann auf einmal in wirklich, man muss sagen, rechtspopulistischen Internetforen zerrissen wurden, dass sie ja dafür bezahlt wurden und dass sie, also alle möglichen Argumente wurden gegen sie ins Feld geführt. Und das zeigt, aus meiner Sicht eigentlich, ist vielleicht ein bisschen die Lehre daraus, dass selbst wenn wir uns noch so höflich und so weiter verhalten, und das sollten wir immer tun, auch Gewaltfreiheit und so weiter, dass es trotzdem allein diese Themen Menschen überfordern und deswegen Reaktanz hervorrufen können, auch eine Gegenbewegung hervorrufen können, ärgerlich machen können. Gerade wenn es um Gewohnheiten, um Lebensstilveränderungen, um solche Fragen geht, lässt sich, glaube ich, dieser reaktante Trotz nicht immer ganz verhindern und wir werden ihn ein Stück weit aushalten müssen.
Mhm. Dankeschön. Möchte sonst jemand von euch Gästen noch dazu Stellung nehmen oder gibt es sonst andere Rückmeldungen, Fragen? Ja, da ist das Mikro auch schon bei dir.
Schön, danke, danke. Ich hätte tatsächlich zwei Fragen, Herr Adli. Eine Frage wäre wegen der Studie, die Sie erwähnt haben zur Einsamkeit. Da würde mich interessieren, also es wurden ja ein paar Stichworte schon genannt, also Stress, Ängstlichkeit, die auch auf einer ja, emotionalen und physiologischen Ebene sich auswirken. Weil ich mich in einer kleinen, also einer kleinen Forschungsarbeit auch mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt habe, würde es mich interessieren, ob da also welche Prozesse noch zusätzlich damit reinspielen, weil etwas, das erwähnt worden ist, auch in diesen Studien, ist die Kontrollkompensation durch die Anbiederung an Gruppen, die scheinbar die eigene Interessen vertreten. Und diesbezüglich hätte es mich einfach interessiert, eben, ob Sie dazu noch was sagen können oder wo ich da ein bisschen mehr nachlesen kann.
Also Ihre Frage ist, welcher Mechanismus ist dafür verantwortlich, dass von Einsamkeit betroffene Menschen eher zu Misstrauen und Misstrauen in demokratische Institutionen neigen auch zum Teil ja so bis hin zu paranoiden Denkinhalten entwickeln. Man muss sagen, eine Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass manchmal schlicht das Korrektiv fehlt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind soziale Wesen. Wir leben nicht nur vom Austausch mit anderen, sondern wir denken auch und entwickeln uns weiter durch den Austausch mit anderen. Und wenn das fehlt, dann landet man natürlich viel eher quasi in der eigenen Denkspirale und verfängt sich darin. Das ist ehrlich gesagt eine, zwar ein bisschen banal klingende, aber irgendwie am ehesten meine Erklärung dafür, warum es diesen Zusammenhang gibt.
Würden Sie auch sagen, dass das eine Maßnahme zur Kompensation ist? Also in dem Sinne, dass man Kontrolle wiedererlangt durch diese fehlende, Anbindung nach außen?
Ja, also das Bedürfnis, Kontrolle wieder zu erlangen, kommt ja dann vor allen Dingen auf, wenn man von irgendwas sozusagen Angst erlebt oder eben unter Stress steht. Das mag sicherlich auch eine Rolle spielen und dass man dann sozusagen versucht, sich die Welt irgendwie so zu erklären und vielleicht auch zu erklären, warum man selbst in sozusagen eher sozial isoliert lebt. Das ist so eine Art quasi Kontrollwiederherstellung, so könnte man es mitunter psychologisch auch erklären. Mir ist aber auch wichtig klarzumachen, diese Erklärungen treffen natürlich nicht auf alle zu und nicht jede Person, die von Einsamkeit betroffen ist, neigt zu populistischen Ideen. Es ist nur sozusagen statistisch etwas wahrscheinlicher. Das ist mir ganz wichtig, um jetzt nicht die Gruppe der Einsamen irgendwie zu stigmatisieren, sondern es zeigt einfach viel eher, warum es Handlungsbedarf gibt und warum wir uns auch um das Thema Einsamkeit kümmern müssen.
Und warum es ja auch tatsächlich Thesen gibt, die einfach einen doch historisch nachvollziehbaren Bogen seit Margaret Thatcher's There is no such thing as a society zum heutigen Stand der Dinge spannen, wo doch ein sehr turbokapitalistischer Zugang wie Thatcher und Reagan ihn vertreten haben und dann mit auch gleich schon gesagt haben, also wer in eine Gesellschaft vertraut, wo euch jemand beispielsweise im Sinne eines Krankenwagens von der Straße holt, wenn ihr umgefahren werdet oder andere Form von Fürsorge von einem Staat zu erwarten, ist ja eigentlich, das ist ja naiv, das ist ja doof, auf das dürft ihr euch halt nicht verlassen, weil Gesellschaft gibt es nicht. Danach hatten wir dann die Beobachtung, dass tatsächlich die Reaktionen auch bis hin zur Ich-AG auch zum heutigen Tag noch sehr sichtbar sind, der Selbstvermarktung, der auch als Tendenz doch auch irgendwo Kompensation von diesem, ich werde schon vereinzelt, also mache ich daraus. In der Software sagt man eben, it's a feature, not a bug. Ich mache halt jetzt daraus meine Stärke, ich mache eine vermeintliche Stärke raus.
Allerdings muss man auch sagen, wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, in der Individualisierung ein wahnsinnig hoher Wert
genau, ist. Gefeiert wird.
Also es ist nicht nur so, dass wir sozusagen gepusht werden, uns individueller zu verhalten, sondern es ist auch etwas, nach dem wir selber streben. Ja. Mobilität, persönliche Entwicklung, Entfaltung, das verteidigen wir ja auch sozusagen. Und wir sind wahrscheinlich die meisten hier im Raum irgendwie auch Profiteure dieser Entwicklung. Aber eben die Kehrseite ist ein größeres Einsamkeitsrisiko.
Ja. Danke.
Vielen Dank. Falls ich
noch genau, du hattest noch eine. Ja, Entschuldigung.
Mir ist bewusst, dass das ein bisschen weit ausgeholt ist als Frage und bin auch absolut okay damit, wenn man das eventuell noch ans Ende verschiebt, falls es noch weitere Wortmeldungen gibt. Aber diese Frage würde an alle gehen, gerade weil Vertrauen in die Wissenschaft ein ganz großes Thema ist, vor allem seit Covid. Und mich würde es irgendwo interessieren, wie man dieses scheinbare Paradoxon auflöst, denjenigen, die skeptisch gegenüber, gegenüber der Wissenschaft sind. Mit Fakten zu begegnen, die halt auch wissenschaftlich gestützt sind, ja, obwohl sie dieses Vertrauen in die Wissenschaft nicht haben. Und ja, also das ist ein ganz großes...
Danke aber für deine Frage. Und wir werden sie auf jeden Fall diese Woche noch weiter vertiefen. Aber ich würde sonst auch denken, Lea, gerade du kennst mit der Klimakommunikation auch, du hast vorher schon die Menschen erwähnt, die wo sind sie noch für Fakten ansprechbar oder wann nicht mehr? Wo erkennt man vielleicht auch den Unterschied? Vielleicht kannst du da noch mal was sagen. Und was ich noch ankündigen möchte, wir haben ja auch am Samstag dann mit Barbara Preinsack und ihrer Keynote, die ja auch zum Beispiel das Corona-Panel ganz lang begleitet hat, also ab 2020 in ihrer politikwissenschaftlichen Arbeit und da auch diese durchaus schmaler Grad zwischen naivem Vertrauen und auch eben einer gesunden Skepsis und einer destruktiven, misstrauischen, eigentlich auch zynischen und sich aus dem ganzen Spiel rausnehmenden Art und Weise und damit nicht mehr wirklich mit wissenschaftlichen Fakten erreichbar, weil was wir natürlich, glaube ich, und ich bin ja selber auch in der Wissenschaft tätig, darf ich kurz auch noch sagen, nicht wollen können, ist zu sagen, na, vertraut halt der Wissenschaft muss man glauben. Nein, der Wissenschaft muss man nicht glauben, sondern das ist eine Praxis, die man eigentlich erlernen kann, wie geht man mit wissenschaftlichen Fakten um. Also Glauben ist, was für die Kirche ist, nicht was für die Uni. Aber ja, Lea, vielleicht du oder sonst ihr auch alle drei.
Ich kann eine ganz kurze Antwort dazu geben, die wahrscheinlich der Frage nicht gerecht wird, aber vielleicht ein erstes Indiz oder so sein könnte. Wir wissen es aus der Klimakommunikation, dass man mit Zahlen, Daten, Fakten eine bestimmte Gruppe von Menschen erreicht, aber andere auch nicht. Und dass das, was oft fehlt, diese emotionale Komponente ist. Und dass es gibt eine Gruppe von Menschen, es gibt verschiedene Problembewältigungsstrategien. Das eine ist problemorientiert, das andere ist emotionsorientiert und das andere ist sinnorientiert. Und diese Gruppe von Menschen, die eher emotionsregulierend probieren, Probleme zu lösen, sind zum Beispiel genau die, die während Covid vor allen Dingen probiert haben, dieses unangenehme Angstgefühl und diese Anspannung loszuwerden und denen dann diese wissenschaftliche Seite vielleicht dadurch entglitten ist, dass sie sagen, wenn ich den Virus innerlich so ein bisschen abwerte, dann fühle ich mich schon besser, also emotionsfokussierte Strategie. Und die erreichen wir vielleicht ein kleines bisschen besser über Storytelling, dass wir sagen, hey, ich habe das am Anfang auch überhaupt gar nicht so gecheckt, was das für mich bedeutet, was das für mein Leben bedeutet und meine Lebensplanung. Dann war ich total unsicher, ob man das nicht auch so und so sehen kann. Dann habe ich nochmal das und das nachgelesen. Also, dass wir uns ein Stück weit nahbarer machen und es eher über eine persönliche, gefühlsbetonte Seite versuchen, aber man muss ehrlich sagen, damit werden wir auch nicht alle erreichen und wir müssen auch damit leben, dass es einen Teil gibt, der dann nicht, also der dann nicht erreichbar ist. Ja.
Danke, es war ja an euch alle gerichtet, vielleicht eben auch Emina, Misstrauen wird ja auch dann ganz oft auch aus Erfahrungen gespeist, die eben Ungleichheitserfahrungen, Kränkungen, du hast sie beschrieben, ja, wer noch damit beschäftigt ist, und zwar nicht zynisch gedacht beschäftigt, sondern wirklich mit seiner Kränkung, mit seiner Verletzung auch lebt. Wo sind da denn noch Ressourcen für vielleicht sowas wie Zugang zur Wissenschaft oder auch tatsächlich diesem Art von Vertrauen in die Wissenschaft, nicht in ihre Art von Allgemeingültigkeit, aber in ihren zumindest Anspruch, Dinge zu erklären, besser zu machen, Dinge voranzubringen?
Ich kann da jetzt nicht... Mich?
Ja, oder?
Okay. Ich kann da jetzt keine wissenschaftliche Erklärung geben, das ist nicht so mein Metier, aber ich kann nur sagen, wenn man nichts weiß, dann muss man glauben.
Alles glauben.
Und das ist, glaube ich, schon klar, dass das ja auch in unserer Gesellschaft einige Leute einfach marginalisiert sind, in Bezug auf die Bildung, in Bezug auf die Zugänge zur Bildung und zum Bildungssystem. Wir wissen ja auch, dass das Bildungssystem nicht alle abholt. Und ich glaube, dass da Maßnahmen, also schlicht aus meiner jetzt praktischen, also praxeologischen Perspektive, Maßnahmen ergriffen, also gesellschaftliche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Genauso wie im Bereich der Integration. Wenn Menschen sozusagen mit ganz anderen kulturellen Vorstellungen in Österreich leben. Also da müssen wir auch, da müssen wir Korrektive finden und schauen, wie wir eben unsere Werte, und wir haben heute schon einige Male vom Phänomen Werte gesprochen, wie wir unsere Werte herauskristallisieren, was ist wichtig für uns. Wir befinden uns gerade jetzt einmal in dieser Debatte auch auf der EU-Ebene, in Bezug auch auf die USA und auf Russland. Und wir müssen aus meiner Sicht das gut anschauen, was uns wert ist. Und diese Werte ja auch, jetzt sage ich ja bestimmt ein militärisches Wort, aber diese Werte auch verteidigen.
Danke. Mats, zu der Frage des skeptischen Blicks auf Wissenschaft einerseits, vielleicht konkret Covid, aber ganz grundsätzlich hast du, wenn es eben um Vertrauen in die Wissenschaft, da gibt es ja auch alle diese Studien, die das auch immer wieder zeigen. Wir haben jetzt Barbara Preinsack, habe ich kurz schon erwähnt, sie hat in Österreich beobachtet, es ist ja nicht tatsächlich gesamtgesellschaftlich gesunken, das Vertrauen in die Wissenschaft, es war eher auch ein mediales Thema, wie viel wird quasi im Sinne des Negativity Bias dort, wo halt irgendwie die schlechte Nachricht oder die größere Headline zu machen ist, dann war doch dort irgendwie die Überschrift, Österreicher wären eins der Länder mit dem niedrigsten Vertrauen in die Wissenschaft. Barbara Preinsack und ihre Studien haben aber gezeigt, eher in Gruppen, die ohnehin per se schon nicht wissenschaftsnah, bildungsfern, auch teilweise aus ökonomischen Gründen waren, die waren es, die wirklich auch weiterhin sehr wenig an das dann geglaubt haben oder dem vertraut haben, sich darauf eingelassen haben. Aber siehst du noch Zusammenhänge oder ist in Deutschland Wissenschaft und Vertrauen im Moment anders aufgestellt?
Ich erlebe es ehrlich gesagt, ich erlebe jetzt auch keine Vertrauenskrise in die Wissenschaft, das muss ich schon auch sagen. Also, und gleichzeitig gilt, wir müssen schon auch ständig auch was dafür tun, um die Menschen auch dafür zu interessieren. Mir reicht es auch als Wissenschaftler nicht, dass die Menschen mir nicht misstrauen.
Ja.
Ich möchte auch, dass sie sich dafür interessieren, was wir machen. Und dafür können wir schon uns stark machen. Also zum Beispiel durch gute Beteiligungsideen der Bevölkerung. Also wir machen zum Beispiel gerade eine große Citizen Science Studie in Berlin und versuchen gemeinsam mit Berlinerinnen und Berlinern eine große Emotionsstadtkarte zu generieren mittels einer Forschungs-App, in die sozusagen jeder und jede ein paar Mal am Tag seine eigenen Emotionen eingeben kann. Dann gibt es gleichzeitig ein GPS-Signal.
Also wo die Menschen gerade sind sozusagen. Okay. Sind.
Und so setzt sich dann eine Emotionskarte, so eine Art emotionale Wetterkarte.
Kotti schwierig zum Beispiel. Wie bitte? Kotti schwierig. These, ja, aber das genau. Werdet ihr dann sehen.
Und dann fragen wir alle möglichen Emotionen ab. Und das ist sozusagen, da wird jeder, der das möchte, selber eine Woche lang, so lange dauert nämlich die Teilnahme, zum Stressforscher oder zur Stressforscherin.
Zur Stressforscherin, Stressforscher, darf ich da kurz sogar einhängen? Und werden daraus dann auch Schlüsse gezogen, wie beispielsweise das Thema Angsträume? Ich muss zugeben, dass ich in Berlin, obwohl ich seit 30 Jahren in der Stadt, in der Nacht, überall in der ganzen Welt alleine als Frau unterwegs bin und ich werde damit auch nicht aufhören, aber zum Beispiel, wie dunkel die Stadt ist, wie wenig Licht, auch damit öffentliche Investitionen in gut gemachte Straßen, gute Stadtbeleuchtung. Also da habe ich so Vertrauensthemen dann durchaus auch mal, um von A nach B zu kommen, wie ich es in Wien nie erlebe.
Da, wir fragen auch nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl und haben das jetzt ehrlich gesagt noch nicht kartografisch ausgewertet, aber was man schon mittlerweile, was wir jetzt aus den Zwischenergebnissen sehen, ist, dass das Sicherheitsgefühl zum Beispiel positiv korreliert mit damit, ob die befragte Person es an dem Ort interessant findet.
Ah ja.
Und also wenn man es interessant findet oder sogar schön findet, wobei wir nicht wissen, was der Grund für das Schönfinden ist, dann fühlt man sich auch automatisch
sicher. Also es muss nicht nur sauber und hell sein, sondern eher auch mit so Elementen sein, wie interessant, genau. Überraschung, genau. Tatsächlich genau. Auch Schönheit.
Ein Ort als interessant finden bedeutet in der Regel auch, dass man sozusagen seine Aufmerksamkeit und sein Interesse diesem Ort widmet, damit eine Art Aneignungsprozess vielleicht stattfindet und das nährt natürlich ein Sicherheitsgefühl.
Da denke ich sehr an die Clubnächte, weil dort auch, glaube ich, das Interesse eine Form von Sicherheitsgefühl nähren können, die nicht im Klassischen berechenbar und nur weil es jetzt hell ist, also ist es nämlich dort hoffentlich nicht, sind alle Katzen grau. Aber gibt es jetzt, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, klar, Elia.
Ich finde die Forschung von Master ganz großartig. Ich möchte alle Ergebnisse zugeschickt bekommen, Master, weil ich finde, dass es eben auch... das unterstreicht, was wir aus meiner Sicht viel mehr in unser Denken integrieren dürfen, nämlich, jetzt kommt ein schwieriges Wort, das biopsychosozial-ökologische Krankheitsmodell, nämlich die Annahme, dass unsere Umgebung, in der wir uns aufhalten, unsere Gesundheit total mitprägt und das wissen wir aus ganz vielen Zusammenhängen und so und das passt auch zu diesen Klimathemen. Also ich möchte, macht da alle mit.
Biopsychosoziale ökologische Modell, nämlich von Entstehung von Krankheit, aber eben auch Gesundheit und tatsächlich Wohlbefinden und Vertrauensaufbau. Wir haben aber auch noch Zeit für ein, zwei Fragen oder Wortmeldungen aus dem Publikum. Da kommt schon eine. Danke.
So, ja, erstmal vielen Dank euch allen. Ich bin selbst auch Psychologin und fand es sehr spannend und hoffnungsbringend, was ich jetzt schon gehört habe. Und weil das Thema jetzt schon darauf gekommen ist, auf ja, Religion und ich in dieses System oder in dieses Bild, das gerade schon genannt wurde, biopsychosozial, ökologisch, spirituell noch gerne hinzufügen würde, wollte ich jetzt halt auch nochmal das eben ansprechen. Also zu meinem Hintergrund, ich bin mit der Bahá'í-Religion aufgewachsen. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, den meisten wahrscheinlich nicht. Und da war halt auch ein ganz großer Faktor eben, die Verbindung, die Gemeinschaft, der Dienst an der Menschheit und dazu gehört es dann halt auch eben Kinderklassen zu machen, wo über Werte und Tugenden gesprochen wird oder halt dann auch Erwachsenenklassen, wo halt darüber gesprochen wird, wie können wir die Gemeinschaft, die Gesellschaft formen und besser machen und genau, und da ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt der Bahá'í-Religion eben die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Religion und ja, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Gedanken, Impulse, irgendwas habt, weil ich glaube, wir wissen schon ganz viel und ich glaube, wir sollten wieder anfangen, mehr zu glauben. Ich glaube, das war's.
Ich würde einfach mal natürlich in diesem Zusammenhang
Ich bin jetzt keine Religionswissenschaftlerin, aber ich habe mich schon auch im Bereich Integration mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde es problematisch, wenn wir zum Beispiel diese Identität, die religiöse Identität, wegwischen wollen. Ja, also die gibt es, also ist auch aus der Praxis, auch bei Jugendlichen vor allem. Und ja auch, wie wir wissen, ja auch im Internet, in Social Media, TikTok und so weiter und so fort. Ich glaube, dass uns also aus meiner Sicht genau diese Skills helfen können, mal die Religion bzw. Religionsansätze auch zu hinterfragen. Das dürfen wir, das wissen wir auch von der Aufklärung, zum Beispiel zumindest im europäischen Raum, zu hinterfragen und in einen zeitlichen Kontext gewisse Ansätze stellen. Das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich Frauen steinigen muss nach gewissen religiösen Ansätzen, dass ich mir heute frage, okay, Moment einmal, ich befinde mich im 21. Jahrhundert, da habe ich Gesetze, also Verfassung in Österreich zum Beispiel, ganz wichtig, Gewaltschutzgesetze etc. etc. Da muss ich jetzt einmal nicht meine Frau steinigen, wenn ich böse auf sie bin. Jetzt übertreibe ich natürlich, aber das ist genau das. Hinterfragen und zeitliche Kontexte noch einmal sich überlegen und darüber reflektieren.
Danke. Mazda, du möchtest?
Ja, genau. Also da möchte ich auch einen Kommentar noch daneben setzen, denn ich glaube, es ist ganz wichtig, Religiosität oder Spiritualität jetzt nicht mit solchen Gewalttaten gleichzusetzen. Was ich als Psychiater weiß, ist, dass spirituelle Bindung oder religiöse Bindung ein gesundheitsprotektiver Faktor in der Regel auch ist. Also zum Beispiel vor psychischer Erkrankung eher auch ein Schutzfaktor darstellt. Das Problem entsteht erst dann, wenn es zum Beispiel zu Überreligiosität kommt. Aber das gilt eigentlich für die Übertreibung in jedweder Lebensdimension oder in jedweder Wertedimension. Und ich glaube, das müssen wir ganz grundsätzlich unterscheiden. Und ja, richtig ist, dass sozusagen eine Religion oder ein spiritueller Rahmen natürlich ein Werteschema bieten kann und Werte zu haben und seine eigenen Werte zu kennen und seinen eigenen Wertekompass zu haben, ist in der Regel auch etwas, was gesundheitsprotektiv ist. Also zu wissen, was ist mir wichtig im Leben, wofür stehe ich morgens auf, wofür will ich meine Kraft aufwenden, das sind die. Also das zu wissen, schützt uns und das korreliert manchmal mit recht gut mit religiösem Rahmen.
Danke. Schützende und stärkende Faktoren in den Wegen zur kritischen Vertrauensbildung. Lea, möchtest du auch noch dazu kurz oder insgesamt noch ein abschließendes Statement?
Ja, ein insgesamt abschließendes Statement.
Was du jetzt gerade sagen wolltest, ja.
Als insgesamt abschließendes Statement.
Genau.
Ich wünsche mir nämlich auch gerne einen spirituellen Zugang. Ich bin nämlich nicht gläubig, aber was ich mir wünsche, ist eine Gemeinschaft von Menschen, wo in regelmäßigen Abständen alle willkommen sind und wo Werte reflektiert werden und wo man vielleicht gemeinsam singt und gemeinsam über Haltungsfragen und so weiter spricht. Und ich weiß, dass ich bin evangelisch aufgewachsen, dass die Kirche sowas Menschen bieten kann. Und ich würde mir wünschen, dass es unabhängig von so einem göttlichen Glauben so einen Rahmen gäbe für Leute, die nicht glauben. Und ich glaube, dass das, jetzt glauben, dass das etwas sehr gesund Erhaltendes hätte und ein positives Gemeinschaftserleben fördern könnte. In den USA gibt es sowas schon mit Sunday Assembly, wo einfach gemeinsam irgendwie der Sonntag begangen und gefeiert wird mit Live-Musik und so. Das finde ich ein super cooles Modell. Ich finde, das bräuchten wir auch hierzulande.
Danke, liebe Lea. Und Abschlussstatement. Ja, und danke auch für diese nochmal sehr inspirierende Frage jetzt zum Abschluss. Und ich würde da auch mit hineinnehmen, das Transzendente, also Erfahrungen, die uns ermöglichen, über uns selbst, über unseren eigenen Nabel hinauszugehen, sind auch jene, die immer wieder sich als sowohl vertrauensbildend, als stärkend, als gemeinschaftsbildend, also einfach nicht nur bei sich selbst aufhören, sondern irgendwo darüber hinauszugehen. Und das kann das Transzendente im Spirituellen, es kann aber auch in jeglicher anderen Form von sozialer Arbeit oder auch Spaß, Kunst, irgendwas, was auch mal vielleicht Stop Making Sense irgendwie ist. Also es kann doch auch die Schönheit Zeit das Inspirierende sein. Ich hoffe, wir haben ein paar dieser verschlungenen Wege, weil so ist das mit der menschlichen Psyche. Ein einfaches Bedienungsmodell gibt es nicht, auch wenn uns das manchmal aus Silicon Valley so vorgegaukelt wird oder dort wiederum, wie es auch heute schon erwähnt wurde, die psychologischen Hausaufgaben, wenn es darum geht, wie Menschen zu manipulieren sind. Unsere Schwächen sind doch leider sehr einfach zu identifizieren, aber auch die Kraftquellen sind sehr vielfältig, auf das wir diese jetzt anknüpfen können an jene, an die soziale Ressource Vertrauen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die vielen interessanten Inputs, Emina Saric, Mazda Ali, Lea Dohm, und für die Beteiligung des Publikums. Vielen herzlichen Dank. Im Anschluss um 16:30 Uhr folgt das Panel Medien und Vertrauenskrise. Ich bedanke mich.